Wir waren stehen geblieben bei der Froschperspektive bzw. bei dem Versuch, einen Weitblick zu erzeugen. Jetzt soll der zweite Teil erfolgen, weil wir noch nicht zu Ende sind mit unserer Betrachtung. Bisher haben wir eine große Bandbreite von Lebens- und Erlebensmöglichkeiten gehört und uns angeschaut. Aber das war nun trotzdem nur ein Teil dessen, was ja möglich ist. Denn wir haben über den sogenannten Kama-Loka gesprochen, über die Sinnensuchtwelt, über die Welt der Sinnesfreuden und Sinneswahrnehmung. Aber bekanntlicherweise gibt es ja auch noch den sogenannten Brahma-Loka, die Welt der reinen Formen. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Verständnisschwierigkeiten schon vor einer halben Stunde eingesetzt haben, weil wir uns kaum vorstellen können, all das, was wir über Worte hören, dass das mit Realität zu tun hat, weil wir da kaum oder gar keine Erfahrung haben. Und diese Verständnisschwierigkeit wird nicht kleiner, wenn wir zur nächsten Kategorie der Devas voranschreiten, zu den Brahmas. Brahmas sind, wenn man so will, Samadhi-Wesen. Das heißt, es sind Wesen, in denen die übliche Welt-Ich-Spaltung aufgehoben ist. Das sind nämlich Wesen, die sich meistens in den sogenannten Schauungen befinden, also in den meditativen Vertiefungen oder in den Brahma-Viharas, in den göttlichen Verweilungen werden sie genannt. Und das Stichwort, das sie am ehesten charakterisiert, ist Weltvergessenheit. Weil diese Brahma-Wesen eben nicht wie wir von äußeren Sinneswahrnehmungen leben. Sie haben kein Interesse an Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Sie haben auch kein Interesse daran, über diese Sinneskontakte zu äußeren Dingen ihr inneres Wohl zu haben. Sondern sie haben das von einer ganz anderen Seite her. Und vor allen Dingen ist bei diesen Wesen, ich betone nochmal das Wort Wesen, eine sexuelle Differenzierung überhaupt nicht bekannt. Da gibt es nicht diese Spaltung Ich in Mann und Frau, wie das bei uns gang und gäbe ist. Wir können uns gar nichts anderes denken. Sondern bei den Brahmas heißt es, sie sind Wesen, aber nicht Mann oder Frau. Und wenn man diese Wesensart näher beschreiben will, kann man sagen, es sind Licht- und Strahlenwesen. Aus einem Inneren, aus einem leuchtenden Gemüt ist das, was ihr Erleben ausmacht, Licht und Helligkeit und Strahlen. Wenn sie überhaupt Äußeres erleben, dann sind das reine Formen von Licht. Und zwar die Grundformen von Farbe, Blau, Gelb, Rot und Weiß. Also wie wir vorhin schon in der Aussprache angesprochen hatten, es sind Formen, in denen das Erleben ausgesprochen einheitlich ist. Nicht differenziert, zerfasert, zerfetzt, zersplittert, wie das bei uns ist, sondern einheitlich, wenn sie überhaupt noch Formen außerhalb ihrer Vertiefung wahrnehmen. Und diese Formen sind eben geistige Formen, sie sind vorgestellt, nicht über die Sinne wahrgenommen, sondern aus dem Geist heraus. Das geistige Prinzip ist das Instrumentarium, das sie benutzen und das sie haben, um Dinge zu erleben. Und das Entscheidende ist, das kann man nicht oft genug betonen, dass sie basieren auf innerem Wohl. Sie brauchen nicht Äußeres, um sich glücklich zu fühlen, um zufrieden zu sein, sondern sie haben alles in sich und bei sich. Das, was wir reines Herz nennen, das ist die Basis ihres Erlebens. Und ein reines Herz bedeutet auch immer, dass man inneres Wohl erfährt. Und wo inneres Wohl ist, braucht man sich um äußeres Wohl überhaupt nicht zu kümmern. Jetzt fragt man sich, wieso kommt es, dass diese Wesen eben das erleben, während wir etwas ganz anderes erleben? Vom Grundsatz habe ich das schon gesagt. Ihre Herzensbeschaffung, nein, ihre Herzensbeschaffenheit ist eben eine ganz andere als bei uns. Unsere Herzensbeschaffenheit wird von drei Grundmustern sozusagen geprägt. Das eine ist sinnliches Begehren, das andere ist Feindseligkeit und das dritte ist Rücksichtslosigkeit. In ganz unterschiedlichen Mischungsformen und Ausprägungen, aber das sind die drei Grundelemente, die uns sozusagen innerlich prägen. Und diese drei Elemente prägen auch das Welterleben. Und bei ihnen sind diese drei weg. Da gibt es kein sinnliches Interesse mehr. Da gibt es keine Bösartigkeit, keine Aversion, keine Hassformen mehr. Und auch nicht mehr rücksichtsloses, egoistisches, egozentrales, egozentriertes Wollen und Anstreben. Man kann auch sagen, dass bei ihnen die fünf Hemmungen, aus denen wir leben, weg sind. Das ist ähnlich wie eben, das ist sinnliches Begehren, das ist Aversion, aber das ist auch Lethargie des Herzens, das ist Aufregung, Bewegtheit des Herzens, das sind Zweifelsfragen, Daseinszweifel, auch das ist bei ihnen weg. Das heißt, all das, was die Menschen menschlich macht, macht die Abwesenheit dieser Qualitäten die brahmischen Wesen brahmisch. Das kann man auch positiv formulieren, denn diese Brahma-Wesen haben wiederum vier Eigenschaften, die wir auch kennen, auch ein bisschen vielleicht uns angeeignet haben, aus denen wir aber heraus nicht vollständig leben. Das sind die Eigenschaften Wohlwollen, Metta, nicht? Mitempfinden, Karuna, Freude, Mudita und Gleichmut. Das ist uns bekannt, aber rudimentär, während die Brahmas aus diesen Qualitäten bestehen. Man kann sagen, die Brahmas sind aus diesen Qualitäten beschaffen. Und wie das so ist, ich habe ja schon über Hierarchien gesprochen, bilden die Brahmas auch wieder eine Art Abgestuftheit von Gottheiten. Es gibt die unteren, also die vier Qualitäten, die ich eben genannt habe, sind zugleich sozusagen die Ordnungskriterien für die Höhe, in denen ein Brahma wiedergeboren wird. Also die Metta-Wesen sind die Eingangs-Brahmas, die einfachen sozusagen, und die Brahmas, die ganz aus erhabenem Gleichmut bestehen oder diese Qualität haben, sind in der Hierarchie sozusagen ganz oben. Menschen können diese Qualitäten auch erfahren. Und das ist geradezu eine Übung, die der Buddha empfiehlt, nämlich in den vier Jhana, also in den vier meditativen Versenkungszuständen, beziehungsweise im Samadhi-Zustand der vier Brahma-Viharas, der göttlichen Verweilung, kann der Mensch sich diese Qualitäten aneignen. Und wenn er sich so angeeignet hat, dass diese vier seine Wesenszüge ausmachen, bleibt nichts anderes übrig, als dass ein solches Wesen nach dem Tod einfach bei den Brahmas wieder erscheint. Warum? Ja, wie schon ein paar Mal gesagt, weil die äußeren Erlebensformen immer abhängig sind von sogenannten inneren Gemütszuständen oder Herzensbeschaffenheit. Verlassen wir die Brahmas, aber wir sind immer noch nicht am Ende der Möglichkeiten von Erleben, weil es neben den Brahmas auch die sogenannten formfreien Wesen gibt. Brahmas waren die Wesen, die nach reiner Form gestrebt haben, also nach Rupa. Und wir haben es jetzt mit Wesen zu tun, die nochmal einer ganz anderen Dimension angehören, sozusagen jenseits eigentlich unserer Fassungskraft. Die sogenannten Arupa-Gottheiten. Rupa ist ja Form. Wir erleben Sinnensuchtform. Die Brahmas erleben die reine Form. Und die Arupa-Wesen erleben überhaupt keine Form mehr. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil unser Erleben immer geprägt ist von irgendetwas Gestaltetem, das man materiell versteht, das man als Materie versteht und sich gegenüber sieht. Bei diesen Wesen ist das Innen und Außen aufgehoben. Da gibt es überhaupt nicht mehr diese Spaltung, hier bin ich und da ist die Welt. Da ist das Einheitserleben geradezu perfekt. Und es wird nichts Materielles mehr erlebt, überhaupt nichts Gegenständliches erlebt. Und wenn man sich fragt, ja, was bleibt denn dann noch? Was ist denn noch übrig? Da fehlen die Worte, da fehlt auch das Verständnis, weil diese Erlebensform so fern ist von dem, dass sie nicht mal ein fremder Kontinent darstellen, sondern dass man das Gefühl hat, das ist außerhalb, überhaupt. Und trotzdem ist das noch innerhalb dessen, was der Buddha Samsara erleben nennt. Man könnte vielleicht so sagen, dass diese Wesen in ihrer Wahrnehmung, die fast ohne Inhalt ist, reduziert sind auf die Grundstrukturen des Geistes und des Bewusstseins selbst. Ich versuche das mal plastisch zu machen, obwohl ich es nicht kann. Ja. Aber man muss einfach mal probieren, ob man eine Annäherung hat. Also wir erleben ja Gegenstände. Hier, nehmen wir diesen Raum, wir erleben Gegenstände und erleben diese Gegenstände räumlich ausgebreitet. Links, rechts, oben, unten, hier, dort, räumlich. Wenn aber keine Formen mehr da sind, das ist ja das Erleben der formfreien Wesen, dann hat man das Gefühl, was vorher kleinstrukturierter Raum war, ist jetzt unendlich. Also diese Wesen erleben die Unendlichkeit des Raumes. Aber nur eine Weile, bis bei einem kritischen Blick man auf die Idee kommt, ja, Raum ist doch nur, wenn Gegenstände in Beziehung zueinander sind. Wo keine Gegenstände mehr sind, die Raum einnehmen und Raum zwischen sich haben, ist im Grunde überhaupt kein Raum. Also eine Illusion, dass Raum da wäre, ist ja wieder auch nur eine Projektion des Geistes. Und diese Wesen rutschen, wenn man so will, eine Stufe weiter in der Hierarchie, weil sie merken, Raum ist eine Illusion. Das, was diese Illusion vorstellt, ist ja gar kein unendlicher Raum an sich, sondern die Unendlichkeit des Erfassens des Geistes, weil der Geist ja immer auf bestimmte Dinge springt. Und wenn er keine Gegenstände mehr hat, springt er auf den Raum und glaubt, da ist der Raum. Also ist die Unendlichkeit des Bewusstwerdens der entscheidende Punkt. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wenn das Bewusstsein in Anführungsstrichen nur ist, das alle diese Projektionen schafft, dann gibt es ja im Grunde nichts. Und das sind die Wesen, die in der Sphäre der Nichtheit existieren. Weil Sie merken, all das, was bisher früher erlebt worden ist, sind Projektionen. Wenn ich die Projektion beiseite tue, nach und nach merke ich am Ende, es gibt ja letztlich nichts. Und da bleibt nur eins, dass man merkt, ja, aber auch wenn ich jetzt denke oder fühle oder so, nichts, ist es ja immer noch sozusagen eine Art von fixer Idee, nichts. Ich muss also auch darüber noch hinausgehen. Ich muss auch das Nichts beiseite tun. Ja, und was bleibt dann übrig? Ja, nicht mal mehr nichts. Da bleibt jenseits des Nichts eine Erfahrung, die der Erwachte nennt, weder Erfahrung noch Nicht-Erfahrung oder weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung. Neumann nennt das die Grenzscheide möglicher Wahrnehmung. Weil man jetzt an einem Punkt angelangt ist, wo alles ausgeräumt ist, was vorher Inhalt des Bewusstseins ist, alles ausgeräumt, bis auf die Erfahrung, es ist alles ausgeräumt. Und die Buddha-Lehrer sind bis zu diesem Punkt gekommen. Ich komme nachher nochmal gleich darauf zurück. Und der Buddha ist der, der auch darüber hinausgegangen ist. Und wenn man sich das ein bisschen versucht vor Augen zu führen, wird einem klar, was ein Buddha ist. Was das für ein geistiger Gigant ist, der alles Gewordene, alles Bedingte bis zum letzten Punkt ja durchschaut hat und beiseite getan hat. Und das will ich nochmal verdeutlichen, indem ich versuche zu referieren, wie der Erwachte aus dieser Perspektive heraus das beurteilt, was wir Dasein nennen. Ich sagte eben schon, dass der Buddha ja auch Lehrer hatte. Und seine besten Lehrer haben ihn zu den zwei höchsten Formen der Arupa-Erfahrung gebracht. Das hat er dort sozusagen realisiert. Hat später auch in der eigenen Rückerinnerung mitbekommen, ja, das habe ich schon x-mal immer wieder erlebt, aber nie den Ausgang gefunden. Und im zweiten Weisheitsdurchbruch hat er gesehen, dass andere Wesen das auch schon immer und immer wieder erlebt haben, immer wieder davon abgekommen sind, aber die den Ausgang gefunden haben. Und da fragt man sich, ja, ist das denn nicht eine Lehre, die so vollkommen ist, weil der Erwachte doch jetzt die gesamte Bandbreite der Existenz darstellt, sagt, alle Möglichkeiten, die es überhaupt gibt, kann ich euch auf dem Tablett servieren, ich kann sie alle nennen, kann sie alle beschreiben und kann zu allen sagen, wie ihr hinkommt, weil ich die Wege kenne, weil ich weiß, welche Herzensentwicklung stattfinden muss, um zu diesen Erlebensformen zu kommen. Aber er ist nicht dabei stehen geblieben und ist noch darüber hinausgegangen, weil er gesehen hat, wo jeweils der Mangel ist. So, und das müssen wir uns jetzt nochmal deutlich machen. In dem, was der Buddha erkannt hat, ist nicht die Lösung des existenziellen Problems zu finden, sondern es muss irgendwo außerhalb gefunden werden. Warum? Weil der Buddha schon bei seinen Lehrern gemerkt hat, diese Lehren sind sehr, sehr weitgehend, aber sie sind nicht das Ende der Fahnenstange, weil alle diese Erlebensformen, die ich in meiner langen Karriere erkannt habe, alle Dukkha-behaftet sind. Ich sage mal bewusst Dukkha-behaftet, weil das Wort leidensbehaftet ein bisschen eng ist. Ich will gleich erklären, warum das so ist. Das heißt, alle bedingten Erscheinungen und Erfahrungen, da ist der Wurm drin, sagen wir so ein bisschen flapsig auf Deutsch, und muss und kann deshalb überwunden werden. Und der Erwachte scheint mir auch der Einzige zu sein, der Dukkha bis in die tiefsten Verästelungen hinein bekannt wird. Jedes Schulkind weiß, was Leiden ist. Wenn man als Kind Zähne kriegt, weiß man, was Leiden ist. Wenn ein Spielzeug kaputt geht, weiß man, was Leiden ist. Da muss kein Buddha kommen, um zu sagen, Leute, das Leben ist mit Leiden verbunden. Das weiß im Grunde jeder. Aber was der Buddha gemacht und gelehrt hat, ist, wie weit und wie tief Leiden, Dukkha hinabreicht. Und zwar bis in diese höchsten Höhen hinein, von denen wir eben sprachen, bis zu den Arupa-Gottheiten, deren inneres Erleben doch im Grunde genau das ist, was sich jeder Mensch wünscht und ersehnt. Absolute Ruhe, absolute Stille, keine Irritation. Und trotzdem ist das noch Dukkha. Warum? Der Erwachte sagt, es gibt drei Arten von Dukkha, die man sehr wohl unterscheiden muss. Das erste nennt er Dukkha Dukkata, Schmerzhaftigkeit im engeren Sinn. Das ist eine Form, wo es sofort, unmittelbar, unmissverständlich wehtut. Es kann physisch sein, wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man eine schwere Krankheit hat. Das weiß jeder, was es heißt. Der Körper tut weh, mehr oder weniger schlimm. Das kann auch psychisch sein. Angst, Sorge, Trauer, Verzweiflung, Depression. All das, was wir mehr oder weniger schon erlebt haben, sind Formen von Dukkha, die so deutlich sind, dass es einem keiner erklären muss. Das weiß man einfach. Eben tut's weh. Die zweite Form von Dukkha ist schon schwerer zu durchschauen. Er nennt sie Sankhara Dukkata. Das Leiden der Bewegtheit. In der brutalsten Form ist Bewegtheit heute Stress und Anspannung am Arbeitsplatz oder sonst wo. Das ist aber auch schon etwas, was richtig wehtut. Von daher würde ich es fast gar nicht dazu rechnen. Das Eigentliche, was gemeint ist, man kommt nie zur Ruhe. Es ist immer irgendwas los. Man muss immer irgendwas tun, irgendwas erledigen, irgendwas wegräumen, irgendwas gestalten, irgendwas verändern. Diese Art von Dukkha entsteht, dass man immer irgendetwas will, dass man irgendwo hin will, dass man was anstrebt, dass man was haben will, dass man was sein will. Klammer, viele Menschen finden es toll. Kann ich endlich was machen? Kann ich was erreichen? Kann ich was gestalten? Aber sie merken nicht, dass das eine Form von Schmerz ist, weil sie immer vom Eigentlichen getrennt sind. Sie sind nie da, wo sie eigentlich hinwollen, sondern immer getrennt davon und sind immer auf der Suche, wie komme ich dahin, wo ich eigentlich sein will. Und dann kommt das Subtilste oder das Brutalste eigentlich im System. Das ist Viparinama Dukkata. Die Leidhaftigkeit der Vergänglichkeit. Weil nichts so bleibt. Das ist letztendlich die entscheidende Form von Dukkha, weil man nicht so hinkriegen kann, dass es am Ende uns auf Dauer begleitet. Und deshalb will ich in ein paar Worten nochmal erklären, wie diese drei Leidensformen auf die unterschiedlichen Daseinsebenen, die ich hier heute beschrieben habe, wie die da verteilt sind. Und da müssen wir feststellen, dass wir zu den armen Würstchen gehören. Deshalb, weil nämlich alle drei Leitformen im menschlichen Leben präsent sind. Im tierischen auch, aber uns interessiert im Moment das Menschliche. Manifester Schmerz, wer wäre nicht hier, der nicht manifesten Schmerz schon mal erlebt hätte? Krankheit, Unfall, Verlust, Verzweiflung, was auch immer. Wer wäre nicht hier, der bei genauem Hinschauen nicht merken würde, ja, es ist alles bewegt, man kommt nicht wirklich zur Ruhe. Immer rast es weiter, immer will man was erreichen. Und wer hätte nicht schon bei genauerem Hinsehen mal festgestellt, dass alles zerrieselt. Jeder Urlaub geht vorbei, nicht? Jedes schöne Erlebnis hört irgendwann mal auf, jedes angenehme Sinneskontakt ist ratzfatz wieder vorbei. Also Menschen und überhaupt die Wesen im Sinnesbereich, das sind im Grunde die Gelackmeierten, weil sie alle Formen von Dukkha, Dukkata haben, die im Höllenbereich extrem, selbst die Devas noch relativ viel, die sinnlichen Devas relativ viel und wir in einer sehr ordentlichen Mischung. Ich will noch was sagen, bevor ich weitergehe. Das Problem dabei ist, oder eines der Schwierigkeiten dabei ist, dass wir uns dieser Situation gar nicht wirklich bewusst sind. Wenn man irgendwo einen Vortrag über die vier Leidenswahrheiten hält, dann sind garantiert 5 Leute dabei, die sagen, halte mal, sagen, das Leben ist aber auch doch schön. Sagen sie alle, dann zählen sie auf, warum es schön ist, da habe ich das Schöne erlebt, meine Enkel sind so nett und das ist alles so klasse. Also wie kann ein Buddha da jetzt nur sagen, das ist alles Leiden? Ne? Weil diese Menschen nicht durchschauen, wie subtil und manifest dieses Leiden ist, selbst da, wo sie es nicht merken. Und das ist etwas, was relativ schwer nachzuvollziehen ist, dass selbst am Ende lustvolle, freudvolle Erfahrungen von außerhalb betrachtet nichts anderes sind als leidhafte Erfahrungen. Wer könnte sich das so ohne weiteres vorstellen? Das Bruttobeispiel ist immer, dass man was Gutes isst. Wer könnte sich vorstellen, dass ein gutes Mahl Leiden ist? Das kann man nicht, solange man nicht, wie etwa der Erwachte oder andere, eine Position außerhalb eingenommen hat und von daher zu sehen, nicht, dass das, was wir als freudvoll empfinden, letztendlich Murks ist. So wie der Frosch erst dann merkt, in welcher Enge er war, wenn er mal raus aus dem Brunnen kommt, da merkt er erst, wie klein und eng und dunkel und kalt das war. Wir Menschen von oben sagen, ach du armer Kerl, aber uns geht's gut. Aber wir sind in derselben Lage. Warum? Der Buddha ist sehr brutal und nachhaltig beschrieben. Er sagt, wir sind in der Situation, ihr kennt das Gleichnis, wie ein Aussatzkranker. Ein Aussatzkranker leidet darunter, dass seine faulende Haut unendlich juckt. Und er muss ständig kratzen. Er muss manchmal auch kleine Stückchen von der Haut entfernen, rausreißen, nur um diesen mörderischen Schmerz wegzukriegen. Und indem er juckt und kratzt und macht und reißt und auch an den Flammen sich das ausdörrt, diese Wunden, hat er das Gefühl von Erleichterung. Ach, eben lässt es ein bisschen nach. Aber jemand, der gesund ist, der weiß doch, dass selbst das Kratzen ein Schmerz ist, das Wegreißen von Hautschmerz ist, das Ausdörren der Wunde an Feuer ein Schmerz ist, objektiv, auch wenn es subjektiv als Erleichterung, als Freude wahrgenommen wird. Aber das weiß man eben erst, wenn man gesund ist. Solange man, wie wir, krank sind, meinen wir, ach, das Jucken, ach, das tut aber gut. Ja? Zweites Beispiel. Sinneskontakte, auch wenn sie angenehmer Natur sind, sind immer Kontakte. Das heißt, Äußeres kommt in Kontakt mit Innerem. Und das empfinden wir angenehm. Der Buddha sagt, der wahre Zustand ist, wie wenn eine Kuh kein Fell mehr hat, ohne Fell durch die Wiese läuft und ständig Insekten kommen und dann nagen. Und dann wird das Tier verrückt und dann rennt es an den nächsten Baum und reibt sich da am Baum, um den Schmerz loszuwerden. Da kommen aber die Insekten vom Baum und gehen in das Fleisch und pieksen und machen da ihr Spiel. Und dann rennt das Tier weiter in Verzweiflung ins Wasser, weil sie denken, ach, endlich Abkühlung, ja, endlich dieser Kontakt weg. Aber da kommen die Tiere aus dem Wasser und setzen sich auf das rohe Fleisch und nagen und beißen und zerren da. Das ist die Situation, wenn der normale Mensch in Sinneskontakt steht. Empfindet er unangenehm oder angenehm, aber selbst dieses Angenehme ist objektiv gesehen ein Schmerz. Und das Letzte aus der buddhistischen Psychologie ist das Vinyana, das Ergreifen der Dinge, sozusagen das immer wieder gucken, wo gibt es etwas zu erleben. Da sagt er, erwartet, das ist nichts anderes, als wenn du morgens 100 Schläge mit einem Schwert bekommst, mittags 100 Schwertschläge und abends 100 und das heute und morgen und immer. Obwohl angenehm, subjektiv, aus unserem Erfahrungshorizont subjektiv angenommen, right, und erlebt, wird das objektiv gesehen Dukkha. Und das ist unsere Lebenssituation. Also da bleibt nicht mehr wirklich objektiv gesehen viel übrig. Bei den Brahmas sieht es schon ein ganzes Stück anders aus, weil da alles, was mit Sinneskontakten, Sinnesauseinandersetzungen zu tun hat, völlig wegfällt. Also das, was uns am meisten wehtut und schmerzt, nämlich Körperlichkeit und Körperkontakt, Sinneskontakt mit Umwelt, ist bei den Brahma-Wesen kein Thema. Alles sozusagen jenseits der Erfahrungswelt. Und dennoch haben auch diese Brahmas zwei Formen von Dukkha. Die dritte ist weg, aber zwei bleiben. Sie wollen sein. Kein Brahma will vernichtet werden. Auch ein Brahma hat noch das Empfinden, ich will sein, und zwar immer. Und er möchte noch reine Formen erleben, hat noch Rupa Raga. Also die Dukkha-Haftigkeit des Anstrebens, des Wollens, des Ersehnens ist immer noch da. Und was Brahmas auch erleben müssen, irgendwann ist over. Das ist mein Lieblingssatz. Irgendwann geht das auch vorbei. Auch wenn von drei Dukkha-Formen nur zwei übrig sind, dann ist immer noch Dukkha. Bleiben die formfreien Wesen eigentlich ein Zustand, wo man sagen können, Haken dran erreicht. Alles optimal, aber eben nicht optimal, weil eine Dukkha-Form immer noch übrig bleibt, Viparinama Dukkata, die Leidhaftigkeit der Vergänglichkeit. Es bleibt nicht so. Das ist ja unser Mantra. Ja. Es bleibt nicht so, es geht vorbei. Und wenn man ganz oben mal angekommen ist, heißt es Vorbeigehen immer, es geht nach unten. Mehr oder weniger schnell. Und die ganze Tragik Ja, die ganze Tragik dieser Situation ist nicht nur, dass diese Dukkha-Formen da sind, sondern dass sie sich immer wieder fortsetzen, dass sie sich immer wieder umwandeln, dass alle ja, Existenzformen immer nur bedeutet aufsteigen, absteigen, aufsteigen, absteigen, sodass all das, was wir bisher getan haben, am Ende zwecklos war, ziellos war, sinnlos war und wenn man nicht belehrt ist, auch endlos ist. Das nennt der Buddha Samsara. Wandern im Daseinskreislauf ohne ein erkennbares Ende. Wenn man sich das klar macht, dann wird einem klar, was Dukkha bedeutet. Dann wird einem auch klar, dass man andere Konsequenzen ziehen sollte, als man das bisher gemacht hat. Und da will ich den Buddha nochmal zitieren, weil er zu einer Bilanz kommt, wenn er sich den gesamten Daseinskreislauf anschaut, das gesamte Spektrum anschaut, kommt er zu folgender Bilanz. Mehr sind, sagt er, die Tränen, die euch entströmt und die von euch vergossen worden, da ihr so lange Zeit hindurch von Geburt zu Geburt umherwandernd und umherlaufend über Vereinigung mit Unlieben und über Trennung von Lieben klagtet und weintet als das Wasser in den vier großen Meeren. Also das, was ihr an Tränen vergossen habt in dem Zusammenhang, ist mehr als das Wasser, das in den Ozeanen zusammengekommen ist. Nunmehr aber habt ihr wohl genug Ursache, Widerwillen zu fassen gegen alle Gestaltungen, habt Ursache genug, gegen sie gleichgültig zu werden, habt Ursache genug, von ihnen euch loszulösen. Und das ist das, was der Buddha mit seinen Belehrungen ja erreichen will. Zeigen, was ist, Realität verständlich machen und uns animieren, die richtigen ja, Schlüsse zu ziehen. Und die Analyse sozusagen in Kurzform, wir haben das ja hier auch auf unserem Banner, den werden wir irgendwann auch mal wieder enthüllen. Die Kurzfassung der Konsequenz ist raus hier. Ja? Weil es innerhalb des Systems keine Lösung gibt. Es gibt immer nur Umschichtung, in denen es manchmal ein bisschen heller wird, dann wird der Froschbereich ein bisschen weiter, da werden die Brunnen etwas größer und dann werden die Brunnen etwas kleiner, aber man kommt nie aufs trockene Land, wo man die Sonne sieht. Und die Konsequenz, sozusagen der weiteste Blick, den der Buddha eröffnet, ist eben nicht stehen zu bleiben bei einzelnen Punkten und zu sagen, ja, ich sehe, das hat negative Seiten, sondern die Beurteilung des Bedingten ausnahmslos als negativ. Ja? Also alles Bedingte ist ausnahmslos negativ. Oder in seinem Bild, das er gebraucht, alles ist in Brand. Es gibt nirgends eine Stelle, wo man sich nicht die Finger oder mehr verbrennt. Alles ist in Brand. Die sechs Sinnengebiete sind in Brand. Die fünf Daseinsfaktoren, aus denen wir herausleben, sind alle in Brand. Ja, und das Einzige, was übrig bleibt, ist, diesen Brand zu löschen. Das wäre jetzt alles dramatisch, was ich über Dukkha und Dukkata gesagt habe, wenn der Buddha nicht eine Lösung anbieten würde. Sonst wäre er nichts anderes als ein, wie sagt man denn, jemand, der andere nur quälen will. Ein Sadist, das ist das Wort. Der Buddha wäre nur ein Sadist, wenn er sagen will, alles ist nur schlimm, alles ist nur übel, alles ist Dukkha. Der Buddha ist ein Lehrer der Freiheit und sagt, ja, alles ist in Brand, aber es gibt die Möglichkeit, diesen Brand auch zu löschen. Und da komme ich nochmal auf das Bild zurück von dem Wanderer, mit dem ich heute Morgen angefangen habe. Denn da gibt es nicht nur den Wanderer, der irgendwann an ein Landhaus kommt oder an einen schattigen Baum kommt oder in die Kohlengrube fällt, sondern es gibt eine andere Variante auch noch. Eines anderen Menschen Herz durchschaue ich und erkenne, dass er infolge seines Lebenswandels durch Abwehr der Anwandlungen die anwandlungslose Befreiung des Geistes, die Befreiung durch Weisheit schon in diesem Leben erkenne, wirklich erreichen und erleben wird. Und später sehe ich ihn, wie er schon in diesem Leben das Ziel erreicht hat und nichts als Glück erlebt. Und das Gleichnis, das hier dann weiter ausgeführt ist, heißt, das ist dann die Stätte, wo es endlich was zu trinken gibt. Alle bisherigen Wanderer haben immer Durst gehabt, aber dieser Durst wurde nie gestillt. Es waren immer nur Abfindungen in kleiner Münze von Glück. Und das, was der Buddha nun in Aussicht stellt, ist, dass diese Daseinswanderung irgendwann beendet wird und dass damit auch das passiert, was man sich ersehnt, dass der Durst gelöscht wird. Und aus dieser Perspektive, ich komme zum Ende, aus dieser Perspektive sehen wir, was der Buddha eigentlich lehrt. Zweierlei. Einmal lehrt er, wie der Hase läuft, wie Existenz aussieht, wie Dasein funktioniert. Und auf der anderen Seite lehrt er, wie man diesen Zustand transzendieren kann. In seinem Bild, es geht um diese ganzen Masse von Finsternis, restlose Auflösung. Es geht um diese ganzen Masse Finsternis, restlose Auflösung. Und wie macht man das? Das habe ich gestern Abend schon gesagt. Das sind die drei großen Transformationen: Sila, Samadhi und Panya. Heißt auf Deutsch, man kann dieses Ziel nicht in einem Sprung erreichen, sondern über einen Weg. Und dieser Weg hat drei Abschnitte: Begegnungsleben, Sila, Sammlung, Vertiefung, Samadhi, Wissen, Weisheit, Panya. Und das wollen wir uns heute Nachmittag näher angucken, weil das der praktische Teil ist und heute Morgen war mehr sozusagen der analytische Teil.